Wir alle hinterlassen ständig Spuren. Offensichtliche, wie wenn wir durch Schnee oder Matsch gehen und unsere Schuhabdrücke hinterlassen, und unsichtbare, kleine Hautschuppen zum Beispiel, die wir immer und überall verlieren. Und dann sind da noch unsere Datenspuren. Wir hinterlegen etwa unsere Kontodaten in Online-Shops oder zeichnen mit der Smartwatch auf, wie viel wir uns bewegen. Und das sind noch die Informationen über uns, die wir freiwillig hergeben. Aber die Spuren, die wir hinterlassen, sind unterschiedlich offensichtlich. Viele kriegen wir gar nicht mit. Die sind eher wie so ein flüchtiger Schatten, den wir werfen, oder wie eine unbeabsichtigte Spiegelung. Das können wir gar nicht kontrollieren. Und trotzdem können Hacker aus solchen Datenspuren eine Menge über uns herauslesen. Dafür nutzen sie sogenannte Side-Channel-Angriffe. Wir schauen uns heute im Forschungsquartett an, was Side-Channel-Angriffe oder Seitenkanal-Angriffe eigentlich sind, wieso sie gefährlich sein können und was die Forschung dagegen tut. Ich bin Caroline Breitschädel, schön, dass ihr zuhört.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.
Solche Szenen aus sogenannten Heist-Filmen wie Ocean's 11, Inception oder auch aus der dänischen Gauner-Komödienreihe Die Olsen-Bande kennt ihr bestimmt. Da hängt ein Ganove, hier im Ton ist es Egon Olsen, an einem Tresor und lauscht konzentriert mit einem Stethoskop, während er am Schloss dreht. Und jedes Mal, wenn er eine richtige Zahl erwischt, dann klickt es ganz leise. Kein Problem natürlich in Filmen, mit dieser Methode innerhalb kürzester Zeit eine Tresortür zu öffnen. In der Realität klappt das eher nicht. Aber es ist ein ganz schönes Bild für das, womit wir uns heute beschäftigen. Mit Side-Channel-Angriffen. Meine Komplizin dabei ist heute Esther Stefan. Hallo Esther.
Hey.
Side-Channel-Angriffe, ich glaube, erstmal müssen wir den Begriff klären.
Ja, voll. Also wir bewegen uns heute in der Welt der Informatik und auch der Kryptographie. Und normalerweise, wenn wir darüber sprechen, dann geht es ja um Zwei-Faktor-Authentifizierung, sichere Passwörter, wie kann ich meine Daten gut verschlüsseln und so weiter. Haben wir ja auch schon ein paar Folgen zu gemacht zu solchen Themen. Ich verlinke das auch gerne nochmal. Bei Side-Channel-Angriffen oder Seitenkanal-Angriffen, und das ist dann eben die deutsche Übersetzung, da geht es darum, Daten zu nutzen, die ganz offen sind und die sich auch oft nur sehr schwer vermeiden lassen. Und daraus dann bestimmte Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, es ist Winter, wir spulen schon mal ein paar Wochen nach vorne, 19 Uhr. Du schaust über die Straße und bei deinen NachbarInnen ins Fenster rein und da ist das Licht aus. Was würdest du dann daraus schlussfolgern, wenn du da so rüberschaust?
Entweder die sind sehr früh ins Bett gegangen, so um 19 Uhr, oder ja, vielleicht sind die auch im Urlaub.
Ja, könnte sein. Könnte aber auch sein, dass, weiß ich nicht, vielleicht hat jemand Kopfschmerzen und möchte einfach gerade lieber im Dunkeln sitzen,
ja,
oder hört gerade Musik im Dunkeln. Vielleicht sind sie auch einfach in einem anderen Raum und du kannst es von deiner Seite aus nicht sehen. Und das ist aber so das, was man bei einem Side-Channel-Angriff auch machen würde. Also man würde gucken, was beobachte ich hier, was ganz offen zu sehen ist auch. Und was kann ich daraus an Möglichkeiten ableiten, was hier gerade die Situation sein könnte? Und es ist vielleicht sogar relativ wahrscheinlich, dass die jetzt noch nicht um 19 Uhr schlafen, sondern tatsächlich verreist sind. Es geht also jetzt bei diesen Side-Channel-Angriffen nicht direkt um diese geheimen Daten, die ich versuche rauszufinden, sondern eine Interpretation dieser öffentlich zugänglichen Daten. Und die beobachtet man und dann zieht man daraus eben eigene Schlüsse bzw. Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass die NachbarInnen jetzt im Urlaub sind? Was weiß ich, vielleicht waren sie erst letzte Woche weg und sind jetzt noch nicht wieder unterwegs oder so.
Und wozu ist das dann gut? Wenn wir jetzt bei dem Begriff bleiben, Angriffe, da steckt ja schon drin, dass jemand damit ein Ziel erreichen will.
Im Kern geht es schon darum, an Daten zu kommen, die eigentlich geheim bleiben sollen. Ich habe darüber mit Dr. Michael Schwarz gesprochen. Er leitet am CISPA, dem Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, eine Forschungsgruppe zur Sicherheit moderner Computersysteme und beschäftigt sich da intensiv mit Seitenkanälen, also mit den Infos, die neben den eigentlichen Daten anfallen. Und Michael Schwarz hat mir erklärt, was das Ziel solcher Seitenkanalangriffe sein könnte.
Wenn man das als Angriff verwendet, steckt immer das Ziel dahinter, an Daten zu kommen, auf die man normalerweise keinen Zugriff hätte. In vielen Fällen reden wir hier von wirklich wertvollen Geheimnissen. Das sind geheime Schlüssel, die in der Verschlüsselung verwendet werden, die auch ganz kurze Datenblöcke sind und an die möchte man kommen. Das können zum Beispiel Passwörter sein, wenn wir von normalen Usern reden, Aber Ziel sind oft nicht der normale User, der seinen Computer verwendet, sondern wirklich Geheimnisse, die sehr, sehr wertvoll sind für eine größere Anzahl von Menschen. Also wir reden hier zum Beispiel, können wir hier zum Beispiel Streaming-Anbieter nennen. Ja, wenn man einen Streaming-Anbieter hat, der Content, also die Videos, die man sieht, die sind verschlüsselt, damit man die dann nur entschlüsseln kann auf seinem Abspielgerät, wenn man ein gültiges Abo hat. Und wenn man diesen geheimen Schlüssel hätte, dann könnte man beliebige Filme und Serien schauen, ohne jemals dafür zahlen zu müssen. Und diese Schlüssel sind auch für ganz, ganz viele Leute die gleichen. Also der Streaming-Anbieter, und die sind in unserem Abspielgerät hinterlegt. Und wenn man an die kommen könnte, dann könnte man gerade so einen Streaming-Anbieter verwenden und jeder könnte das machen. Die sind entsprechend gut geschützt und die Software ist gut implementiert, sodass es im Idealfall keine Sicherheitslücken in der Software gibt. Und dann kann man auf solche Seitenkanalangriffe zurückgreifen, um trotzdem noch an diese geheimen Daten zu kommen.
Das klingt für mich nach ziemlich viel Aufwand, sich ein Netflix-Abo zu ergaunern. Gibt es auch Beispiele, wo das dann auch wirklich gefährlich werden kann?
Ja, absolut. Also er hat mir da eine super abgefahrene Geschichte erzählt. Früher hat man wohl beobachtet, wie Fensterscheiben vibrieren, um herauszufinden, was auf einer Schreibmaschine getippt worden ist. Und auch in aktuellen Konflikten können Seitenkanäle eine voll wichtige Rolle spielen, obwohl es auch mega schwer zu beantworten ist, weil ein Seitenkanalangriff oft oder kaum oder gar nicht zu bemerken ist.
Aus dem einen Grund, sie hinterlassen keine Spuren. Man kennt das von normalen Softwareangriffen. Es gibt irgendwo eine Logdatei, es gibt irgendwo Spuren, die zurückbleiben. Man kann das besser beobachten und sieht dann Angriffe. Wenn wir aber von Seitenkanalangriffen sprechen, die Ausführung davon ist oft sogar relativ passiv, indem man nur Dinge beobachtet. Das heißt, wir wissen nur von ganz wenigen Fällen, wo wir gesicherte Informationen haben, dass Seitenkanalangriffe verwendet wurden. Tatsächlich ja, stammen die, wie so viele Dinge, auch aus dem Militär. Das heißt, diese Seitenkanalangriffe wurden verwendet. Es gibt hier, wie so oft, nicht richtige Beweise, aber es gibt viele Anekdoten in diese Richtung. Es gab neuere Beispiele über Smartwatches, die beim Sport aufzeichnen, die Position aufzeichnen, wo man läuft. Und dadurch wurde rekonstruiert, wo sich eine Kaserne befindet, weil hier viele Leute im Kreis laufen. Also ja, auch diese Dinge werden, wie so viele Technologien, natürlich auch in diesen Dingen verwendet. Und genau, das fällt genau so ein Seitenkanalangriff. Man beobachtet nicht die Information selbst, sondern Information, mit der man auf die wichtige Information Rückschlüsse ziehen kann, aber eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Es könnte natürlich auch was ganz anderes sein, was die dort machen.
Ich habe da zum Beispiel erst letztes Jahr von gelesen, was so ein Beispiel war, was ich richtig krass fand und aber auch voll smart. Und zwar gibt es ja diese App Strava, wo man so Trainings aufzeichnen kann. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Und da haben so ein paar französische Journos geguckt, was sind denn so Orte, wo sich nur eine ganz bestimmte Anzahl, ganz wenige Leute haben Zugang zu diesen Orten, halten sich da auf. Und wer macht denn an diesen Orten eigentlich Sport? Also weiß ich nicht, irgendwelche geschützten Paläste oder so, wo echt kaum Leute rein können. Und dann sehe ich, okay, da gibt es irgendwie aber eine Handvoll Leute, die machen an diesen Orten Sport. Und dann haben sie darüber die Profile von Leibwächtern diverser Präsidenten gefunden und sind denen praktisch ja einfach mal reingefolgt und haben so geguckt, okay, die haben jetzt hier Sport gemacht. Ich verfolge einfach mal, wo die sonst noch so Sport machen. Und dann haben sie da Weiden rausgefunden von Macron, aber eben auch Putin. Und sie haben dann zum Beispiel aufgedeckt, dass es einen Palast in Russland gibt, wo diese Leibwächter ziemlich oft joggen. Also ist die Vermutung, dass auch Putin sich da sehr oft aufhält, obwohl von der russischen Regierung abgestritten wird, dass dieser Palast aktiv genutzt wird von Putin. Und das kann man dann quasi über diese drei Umwege rausfinden.
Ich finde erstmal irgendwie krass, dass so Leibwächter überhaupt Strava benutzen dürfen und einfach ihre Joggingrunden aufzeichnen, während womöglich ein Präsident in der Nähe ist. Also es klingt schon alles richtig doll nach Agentenfilm, aber ja, es ist die Realität. Es ist schon heftig, wie viele und wo wir überall Daten hinterlassen und uns halt auch gar keine Gedanken drüber machen, welche Rückschlüsse sich daraus schließen lassen würden über mich und mein Leben oder eben sogar über die Leute, mit denen ich rumhänge. Das klingt jetzt schon so, als könnte man sich dagegen kaum wehren. Also so ein Antivirus-Programm drauf und fertig, das bringt dann ja nichts, oder?
Genau, also das hat mir Michael Schwarz auch so bestätigt. Klar, in diesem Fall Strava kann man natürlich sagen, ihr nutzt jetzt Strava nicht mehr. Aber es ist ja nur ein Beispiel und es gibt ja trotzdem andere Daten, die anfallen. Ne? Mhm. Und dagegen kann man sich dann tatsächlich nur sehr schlecht schützen. Genau, und da muss man dann halt immer im konkreten Fall gucken, okay, Strava löschen ist jetzt hier in dem Fall vielleicht günstig, in einem anderen Fall sind es vielleicht andere Möglichkeiten, um diese Seitenkanäle zu schließen. Ein anderes Beispiel war von ihm zum Beispiel, wenn ich wissen will, ob du vor oder nach 2000 geboren wurdest, dann kann ich dich einfach fragen, was dein Alter ist und rechne das doch mal zwei. Ohne das Ergebnis zu hören, weiß ich schon, dass du wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen wirst, das auszurechnen, wenn du vor 2000 geboren wurdest, als danach. Und in so einem Fall könnte man dann bei Computern zum Beispiel die Rechenzeit einfach künstlich verlangsamen. Also sagen, okay, egal wie das Ergebnis ausfällt, ich weiß schon, was die maximale Berechnungszeit ist, die ich brauche. Und dann kann ich dem Computer einfach sagen, dass er immer diese maximale Zeit brauchen soll, um etwas zu berechnen. Aber viele Dinge sind halt auch einfach Physik und das kriegt man dann nicht weg. Diese Seitenkanäle kann man nicht so easy schließen.
Der Schutz gegen Seitenkanalangriffe ist extrem schwierig. Das ist eben auch aktuelle Forschung, an der wir arbeiten. Eines der Probleme ist, wir wissen noch gar nicht, was alles verwendet werden kann als Seitenkanal. Das heißt, eine dieser Richtungen ist, überhaupt zu erforschen, was ist möglich, wo kann man Daten rekonstruieren, was ist eher mehr oder weniger relevant. Wir verstehen teilweise die Probleme und können sie dann auch teilweise lösen. Ich habe das Beispiel erwähnt von Ausführungszeit, also wie lange man benötigt. Das kann man in den Griff bekommen. Man kann sagen, egal wie lange ich brauche, ich weiß, wie lange ich maximal brauchen kann und dann verwende ich immer die maximale Zeit. In dem Beispiel mit einer Berechnung, ich weiß, die längstmögliche Berechnungszeit ist eine Sekunde. Auch wenn meine Berechnung bereits nach einer halben Sekunde vorbei ist, warte ich trotzdem noch die restliche Zeit ab. Das kann man in den Griff bekommen. Viele andere Dinge kann man nur sehr schwer in den Griff bekommen. Gerade wenn man sich mit Naturgesetzen auseinandersetzen muss, Stromverbrauch, Wärmeentwicklung, elektromagnetische Abstrahlung, das ist einfach die Physik, gegen die wir nicht viel tun können. Und da ist dann wirklich so, wir können diese Effekte nicht verhindern. Wir können es nur möglichst schwer machen, durch zusätzliche Störgeräusche zum Beispiel, dass man auf die realen Informationen rückschließen kann.
Heißt also, man kann es den Hackern ein bisschen schwerer machen, aber man kann so Side-Channel-Angriffe nie ganz verhindern.
Genau, und es macht es halt auch so spannend für die Forschung rauszufinden, welche Kanäle es überhaupt gibt und wie man sie dann zumindest ein Stück weit dann auch abdichten und schließen kann.
Wie ist denn Michael Schwarz eigentlich bei so einem speziellen Thema gelandet?
Das war tatsächlich Zufall über seine Masterarbeit ganz ursprünglich und dann ist er da ja halt hängen geblieben, weil er es auch einfach selber ganz schön cool fand.
Mein Betreuer der Masterarbeit war einer der ersten, der wirklich in dieses Themengebiet der softwarebasierten Seitenkanalangriffe, der an dem geforscht hat. Es klang sehr spannend für mich. Viele vergleichen das auch immer, das ist so James Bond-mäßige Forschung. Man beobachtet hier irgendwo einen kleinen Effekt und dann schließt man auf andere Dinge und dann kommt man plötzlich an die Geheimnisse. Ich vergleiche das selbst auch oft in meiner Vorlesung. Man sieht das dann in Filmen, in Hollywood-Filmen, wo Leute einen Tresor öffnen mit einem Stethoskop und dann die Klickgeräusche hören und dann das öffnen. Das ist einfach so Hollywood-Style, James Bond-Style. Ich war fasziniert, dass man das an Computern machen kann und nach meiner Masterarbeit direkt mein PhD begonnen und ich bin noch immer begeistert von dieser Thematik und leite mittlerweile meine Forschungsgruppe zu diesen Themen.
Ja, er klingt auch richtig begeistert. Und gibt's was er denn unbedingt in Zukunft nochmal angehen will oder was ihn aktuell besonders beschäftigt und begeistert?
Ja, und das ist ein ziemlicher Brocken, nämlich das Dilemma, dass Angriffsflächen für Seitenkanalangriffe oft mit Hardwareoptimierung zusammenkommen. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man eine Lücke in der Sicherheit ja lösen kann, dass man zum Beispiel immer maximal lange für eine bestimmte Rechnung braucht. Aber das macht natürlich sämtliche Prozesse erstmal ultra langsam.
Wir reden ja von Optimierungen, die klingen unglaublich sinnvoll, wenn man keine Seitenkanäle noch kennt. Hier geht es darum, ein Computer bekommt ein Programm und muss das ausführen. Und in unserer naiven Vorstellung und auch in der Lehre Es ist so, das Programm wird Befehl für Befehl abgearbeitet. Man kann sich das vorstellen wie beim Kochen. Man hat ein Rezept, man geht Schritt für Schritt durch dieses Rezept und am Ende kommt das vollständige Gericht heraus. Das würde man naiv so machen und das klingt auch sinnvoll. Wer allerdings schon mal ein bisschen mehr Erfahrung mit Kochen hat, der würde nicht ein Rezept Schritt für Schritt abarbeiten, bis am Ende das Gericht herauskommt, sondern er würde zuerst dieses Rezept lesen oder zumindest teilweise lesen und oft erkennen, welche Teile lassen sich denn parallelisieren oder in einer anderen Reihenfolge ausführen, die viel sinnvoller ist.
Passiert mir übrigens dauernd, dass ich so ein Rezept habe und dann irgendwie bei Schritt 5 auf einmal lese, jetzt bitte alles in den vorgeheizten Ofen schieben. Und ich stehe da und denke so, ja, was für ein vorgeheizter Ofen. Ich sehe erst jetzt, dass das da rein soll. Und der ist dann eben nicht vorgeheizt.
Ja, wer kennt's nicht.
Das macht das Ganze unglaublich ineffizient, wenn man das wirklich Schritt für Schritt abarbeitet. Und dasselbe ist in Programmen. Programmierer schreiben nicht unbedingt ideale Programme und haben dann genau diese Situation. Ein Programm macht etwas und am Ende muss der Computer warten, muss der Prozessor auf etwas warten, weil das noch nicht erledigt wurde, was aber in der Zwischenzeit schon erledigt hätte werden können. Und deshalb haben unsere modernen Prozessoren eine Optimierung, dass sie Instruktionen nicht in der Reihenfolge ausführen, wie sie tatsächlich vorgegeben werden, sondern einfach das analysieren und anhand verschiedenster Metriken entscheiden, was kann man denn schon früher machen, was kann man parallel machen. Das klingt alles unglaublich sinnvoll, wie beim Kochen. Beim Kochen kann aber auch nicht viel schief gehen, im Computer allerdings schon. Weil viele der Dinge, die man vorziehen kann, ist zum Beispiel, ich könnte doch schon mal mit den Daten arbeiten, bevor ich überprüft habe, ob ich Zugriff auf diese Daten habe. Und das klingt natürlich gefährlich. Sowas kann es beim Kochen nicht passieren, im Computer schon. Und dann arbeitet der Computer bereits mit Daten, auf die er eigentlich nicht zugreifen dürfte, weil wir nicht die Berechtigungen haben zum Beispiel. Aber so eine Überprüfung von Berechtigungen, die dauert einfach lange. Deshalb könnte man die parallel starten oder auch erst danach machen. Und das ist alles noch immer kein Problem, weil der Computer rechtzeitig erkennen kann, das hätte ich nicht machen dürfen, upsi, und macht das Ergebnis der Berechnung nicht sichtbar. Damit ist theoretisch nichts Schlimmes passiert. Aber jetzt haben wir unsere Freunde, die Seitenkanalangriffe, und die können eben aus Dingen wie Ausführungszeit und anderen Effekten doch Rückschlüsse auf die Daten schließen. Und diese Daten sind jetzt Daten, auf die wir eigentlich keinen Zugriff hätten, und jetzt lernen wir etwas über diese Daten.
Okay, also ziemlich viel Baustelle noch. Wo steht denn die Forschung jetzt und wo will sie so hin in den nächsten Jahren?
Wir sind da noch ziemlich am Anfang. Side-Channel-Angriffe sind erst seit ein paar Jahren so ein richtiges Wissenschaftsfeld in der IT. Und gerade aber dieses Spannungsfeld, schnellere, günstigere Rechner, die dann auf der anderen Seite mehr Angriffsfläche bieten, sind halt ein Riesenthema.
Und in diese Richtung, das sind wir natürlich erst am Anfang. Weil diese Realisierung, dass wir mit Seitenkanälen interne Zustände sichtbar machen können zu einem gewissen Grad, mit der Verbindung intern machen Prozessoren Dinge, die eigentlich, wenn sie sichtbar wären, nicht gut wären. Das zu verknüpfen, das gibt uns ein großes Forschungsfeld, wo wir erst ganz am Anfang sind, begonnen Mitte 2017, wo wir noch sehr vieles nicht verstehen und regelmäßig neue Probleme finden, neue Arten, wie man Informationen rekonstruieren kann, wie man an Daten gelangen kann, an die man eigentlich nicht gelangen sollte, und das große Problem für uns, wie man das verhindern kann, weil wir hier einen gewissen Interessenskonflikt haben. Ich stelle sehr gerne diese Frage: Würden Sie einen neuen Computer kaufen, weil der neue Computer 10% schneller ist? Oder kaufen Sie einen neuen Computer, weil der neue Computer 5% sicherer ist? Wie auch immer Sie das bewerten würden. Und natürlich sind wir bei 95% der Leuten, die sagen, ich kaufe den natürlich, weil er schneller ist oder weil der Akku länger hält und nicht, weil der ist sicher. Das kann ich ja auch gar nicht in Zahlen fassen. Und solange nichts passiert, sehen die Leute Sicherheit auch nicht. Und dafür sind wir auch hier in unserer Forschung. Wir wollen dafür sorgen, dass diese Angriffe eben nicht ausgenutzt werden und den Standardbenutzer auf einem Laptop, auf einem Handy auch nicht betreffen. Das ist unser großes Ziel natürlich in der Forschung. Und wir wollen nicht nur die Welt brennen sehen, wie manche uns das gerne vorwerfen.
Also ich nehme mit, Side-Channel-Angriffe sind eine Interpretation von Daten, die anfallen, so von Nebenprodukten, kleine Spuren, die Computer beim Rechnen halt hinterlassen. Und aus denen können dann halt Informationen gezogen werden.
Genau, und das macht es halt auch so gefährlich, weil man sich eigentlich ja kaum dagegen schützen kann, weil vieles eben einfach Physik ist. Wärme, Abstrahlung und so weiter. Und man kann es vielleicht erschweren, aber man wird es wahrscheinlich nie komplett verhindern können, dass da diese Angriffsflächen entstehen.
Ja, vielen Dank an Esther Stephan, die das Interview geführt und das Skript geschrieben hat. Danke, Herr Dr. Schwarz, für die gut verständlichen Erklärungen und danke natürlich euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, lasst uns gern ein Feedback oder Themenideen da, zum Beispiel in den Spotify-Kommentaren oder über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Oder empfehlt den Podcast auch gerne einfach weiter. Ich bin Caroline Breitschädel, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.